Wir leben bekanntlich in dem, was man heutzutage als Instant-Gesellschaft bezeichnet. Also man will alles möglichst gestern schon bekommen haben. Und möglichst alles muss jetzt sofort uns zur Verfügung stehen. Für mich ist das Imbild von der Instant-Gesellschaft die Fertigpizza, oder? Innerhalb von 10 Minuten, wenn man die in den Ofen rein tut, hat man nachher eine knusprige, mehr oder weniger feine Pizza. Und es ist ja beim Essen auch so, oder? Man kann in die Lebensmittelläden reingehen und es hat unglaublich viel Auswahl an Essen, vom Sandwich bis zum fertigen Menü, wo man nur noch ein paar Minuten in die Mikrowelle tun muss und dann kann man schon essen. Man muss keine Zeit verwenden zum Vorbereiten, zum Backen, zum Kochen, zum irgendetwas im Garten vielleicht wachsen lassen und so weiter. Man kann es sofort und jetzt haben. Oder die ganzen Online-Plattformen, wo man Zeug bestellen kann. Kleider und elektronische Geräte und so weiter. Und dann sind wir ja eigentlich schon ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht schon am nächsten Tag da ist. Also ich muss meinen Buben sagen, schau, wenn es am nächsten Tag noch nicht da ist, das ist nicht so schlimm. Früher ist es da länger gegangen. Also wir sind sehr gewöhnt daran, dass alles sofort und schnell geht. Oder dann auch die ganzen Kreditkarten, Kleinkredit, da können wir uns Sachen kaufen, obwohl wir eigentlich das Geld dazu gar nicht haben. Und noch vieles mehr. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft, wo man immer sofort gerade alles haben will. Und verstehe mich nicht falsch. Der Lebensstil, den wir hier haben im Westen, bringt ganz viele Annehmlichkeiten mit sich, und ich nicht darauf verzichten will. Und trotzdem ist es so, dass es ganz viele in unserem Leben gibt. Und ich würde sagen, die richtig wichtigen, die richtig guten Sachen in unserem Leben, die können wir uns nicht auf Knopfdruck stellen. Die können wir nicht im Internet per Kurier kommen lassen. Alles, ich glaube, alles Gute in unserem Leben braucht Zeit, gute Entscheidungen und wird sich erst mit der Zeit entwickeln. Zum Beispiel gute, tiefe, tragende Beziehungen, die entstehen in der Regel nicht in einer Woche. Sonst sind sie nicht so tragend. Gute Beziehungen entstehen über Zeit mit ganz vielen Entscheidungen. Oder, ich meine, einen liebevollen Charakter. Ich habe das auch schon gegoogelt, dass man da jetzt bestellen kann. So per Amazon oder so. Aber das ist noch schwierig. Das gibt es nicht. Sondern das sind ganz viele kleine Entscheidungen, die dazu führen, dass mein Charakter immer mehr so wird wie Jesus. Oder ein bisschen ähnlich. Und das Thema Weisheit ist genau auch so ein Thema. Das kannst du nicht bestellen, das kannst du nicht kaufen, das kannst du niemals. Also kannst du es auch nicht so wirklich schnell lernen in einem Kurs, sondern Weisheit entsteht im Leben und mit den Entscheidungen und mit der Zeit. Wir haben es schon gehört, der Oli hat schon ganz viel Gescheites gesagt zum Thema Weisheit. Und ich möchte heute in dieser Reihe, wo wir drin sind, Ruach, Geist Gottes, sind wir ja seit ein paar Wochen dran, dass wir sagen, wir wollen am Anfang der Bibel, in den ersten paar Kapiteln der Bibel, schauen, wie hat der Geist Gottes gewirkt. Das Wesen, das Wirken vom Heiligen Geist. Wir kommen ja von Pfingsten her, vor 3 Wochen war Pfingsten, und wir wollen uns das eben ein bisschen näher anschauen. Und in der letzten Predigt habe ich unter anderem gesagt, dass der Geist Gottes der Geist vom Leben ist, der allem Leben auf dieser Welt Leben schenkt. Und auch immer wieder neues Leben ermöglicht. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass der Heilige Geist auch der Geist der Erneuerung ist. Gerade in den Stürmen von unserem Leben. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, das Zeug liegt am Boden, das Zeug ist kollabiert in unserem Leben oder in dieser Welt, ist der Heilige Geist dran, Neues zu schaffen. Immer und immer wieder. Und heute reden wir über Weisheit. Und wir haben es schon gehört, Weisheit ist nicht das Gleiche wie das Ansammeln von Informationen. Jemand, der viel weiss, ist noch nicht unbedingt weise. Und Weisheit ist auch nicht einfach nur das Einhalten von Regeln. Und mir gefällt, das ist einfach eine Definition, aber mir gefällt die Definition von Tim Keller, Autor, mittlerweile verstorben, aus New York, hat er gelebt und geschafft. Er hat einmal gesagt, Weisheit bedeutet, in den 80% der Lebenssituationen, in denen moralische Regeln keine klaren Antworten geben, das Richtige zu tun. Also es gibt ganz viele Situationen in unserem Leben, wo es nicht einfach nur richtig oder falsch gibt. Nicht einfach nur schwarz oder weiß. Nicht einfach nur, das ist jetzt absolut logisch, dass man das machen muss. Und in all diesen Situationen, Tim Keller sagt 80% der Lebenssituation, das weiss ich nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Aber es gibt ganz viele so Situationen und dann brauchen wir Weisheit. Nämlich zu entscheiden, was jetzt in dem Moment das Richtige ist, auch wenn ich vielleicht nicht so klare Regeln, nicht so klare Vorgaben, nicht so klares Schwarz oder Weiß vor mir habe. Und ein Mensch, der das wunderbar in seinem Leben ausgelebt hat, ist eben der Josef aus dem Alten Testament. Und seine Geschichte ist faszinierend. Und wenn du jetzt mal Zeit hast, zum Beispiel in diesem Sommer, und gerade nicht weißt, was machen, nimm doch nicht das Handy vor, außer die Bibel-App auf dem Handy, dann ist alles gut. Nein, nimm doch eine richtige Bibel und lies doch einmal die Geschichte. Das ist im ersten Buch Mose, die letzte, etwa letzte Viertel, Kapitel 37 bis 50, ist die Geschichte von dem Josef. Und wir werden uns ein bisschen dieser Geschichte bewegen. Ich werde kurz einen Abriss geben von dieser Geschichte, weil da geht es um ganz viel Weisheit in dem Leben, in dieser Geschichte von dem Josef. Eben, die Geschichte ist sehr spannend. Der Josef wird in eine Grossfamilie hineingeboren, hat 11 Brüder und noch, wahrscheinlich auch noch Schwestern. Und der Josef ist das Lieblingskind vom Vater, da kann er eigentlich nichts dafür, das kann der Vater etwas dafür. Und seine Brüder, die haben ihn nicht gern, die regen sich auf, die hassen ihn, weil er der Lieblingssohn ist. So weit, dass sie irgendwann entscheiden, sie verkaufen ihn in die Sklaverei und sagen dem Vater, ein böses Tier hat der Josef gefressen. Und der Josef wird als Sklave auf Ägypten verkauft. Man muss sich vorstellen, vom heutigen Israel auf Ägypten. Und kommt dort an und dann passiert da, wo man so schön sagt, er kommt vom Regen in die Traufe. Er wird nämlich fälschlicherweise angeklagt, wo er als Sklave gearbeitet hat, und kommt noch ins Gefängnis. Und Gefängnis damals war nicht ganz so, ja, sagen wir mal, schön gewesen, wie bei uns hier in der Schweiz ein Gefängnis ist, sondern es war wirklich das letzte Loch gewesen. Der Josef kommt dorthin und es gibt viele Irrige und Wirrige in dieser Geschichte. Schlussendlich landet er im Thronsaal vor dem Pharao. Das ist die Szene, die Roland in der Lesung vorgelesen hat. Der Pharao, der hat Träume gehabt. Der hat träumt von 7 fetten Kühen und von 7 mageren Kühen. Und er hat sich gedacht, was soll das? Was bedeutet der Traum? Es hat ihm niemand helfen können. Nur der Josef hat ihm sagen, schau, Gott hat Plan. Und zwar sein Plan ist, dass es wird 7 Jahre lang eine grosse Ernte geben, 7 fette Jahre, oder? Und nachher kommen die 7 mageren Jahre, 7 Jahre Hungersnot. Und der Josef kann nicht nur den Traum erklären, sondern der Josef kann auch noch gerade einen Masterplan liefern, wo er sagt, schau, die 7 Jahre Hungersnot, die könnt ihr als ägyptisches Volk so und so überleben. Also er hat die Erklärung und den Masterplan, die Lösung für das Problem. Und dann lesen wir eben Folgendes. Das ist jetzt 1. Mose 41, Vers 37 bis 38, dort heisst, das ist jetzt eine andere Übersetzung. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und allen seinen Hofbeamten. In diesem Mann wohnt der Geist Gottes. Wir werden kaum einen besseren finden, sagte der Pharao. Der Pharao sieht da, oder sagt, er sieht in dem Josef den Ruach Elohim, den Geist Gottes, sieht er in dem Josef drin. Und es ist übrigens die erste Erwähnung von dem Begriff Ruach. Wir sind ja an dem Begriff so ein bisschen am Folgen im ersten Buch Mose. In den ersten 11 Kapiteln kommt er relativ häufig vor. Das haben wir eben gesehen in diesen zwei Predigten vom letzten Mal. Und dann, aber in der ganzen Geschichte von Abraham, von Isaac, von Jakob, kommt der Begriff Ruach, Geist, nicht vor. Und jetzt hier, beim Josef, kommt er wieder vor. Das ist mal interessant. Was auch interessant ist, ist der Kontext, wo wir uns hier bewegen. Also das ist nicht ein Gottesdienst beim Pharao oder so. Es ist kein Gebetstreffen. Es ist überhaupt kein religiöser Kontext, wie wir würden sagen. Sondern es ist ein Thronsaal. Er steht da vor dem König von Ägypten. Es ist eine Situation von grösster Herausforderung. Ein ganzes Land steht vor einem Versorgungsengpass. Wir würden heutzutage davon reden, das ist der Kontext von Politik, von Arbeit, von dem, was wir die ganze Woche lang halt machen, nicht einfach das, was am Sonntagmorgen im Gottesdienst passiert. Also es ist im Kontext von Politik und Arbeit, vom normalen Alltag, dass der Josef so eine gute Idee, so einen guten Lösungsvorschlag für eine Krise von einem ganzen Land hat, dass der Pharao, ein König, der ist nicht per se irgendwie speziell gläubig oder so, sondern der schaut den Josef an und sagt, in dem Sklav, in dem stinkigen, vielleicht haben sie noch duschen, bevor er zum Pharao kommt, aber in dem Sklav lebt der Heilige Geist. Das müssen wir uns einmal so vor Augen führen. Er sagt, in dem Josef lebt der Heilige Geist. Und dann ist sehr interessant. Die nächsten Verse sind voller Anspielungen auf die ursprüngliche Schöpfungsgeschichte. Auf die ganz ersten Kapitel der Bibel, wo es um die Geschichte geht, von der Schöpfung und auch um den Sündenfall. Es heisst da im Vers 39, da wandte er, also der Pharao, wandte sich an Josef und sagt, dir hat Gott dies alles gezeigt und es gibt wohl keinen Menschen, der weiser und verständiger ist als du. Genau, das ist der Vers 39 im Kapitel 41. Der Pharao bezeichnete Josef als Mann voller Weisheit. Und es ist der gleiche Ausdruck, und das ist eben interessant, wo gebraucht wird, wo die Eva den Baum anschaut und denkt, der Baum wäre so fein und verspricht Weisheit. Die Stelle können wir nachlesen. Das ist 1. Mose 3, Vers 6. Dort heisst, die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Es war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug, wörtlich heisst es, eben weise machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Also Adam und Eva haben auch wollen, weise und klug und schlau sein. Aber der grosse Unterschied ist jetzt, sie haben sich die Weisheit auf eigene Faust genommen, also im wahrsten Sinn des Wortes. Sie haben sich die Frucht genommen auf eigene Faust. Sie haben das gemacht, was sie für richtig gehalten haben und haben sich das genommen, was sie eigentlich noch nicht oder nicht hätten sich dürfen nehmen. Das, was ihnen noch nicht zugestanden ist. Der Josef dagegen, anders als Adam und Eva, nimmt sich nicht die Weisheit, sondern er kommt sie vom Geist Gottes geschenkt über. Und das sind himmelweite Unterschiede, ob man sich etwas nimmt oder ob man etwas geschenkt bekommt. Das wissen wir alle intuitiv. Der Josef kommt den Geist der Weisheit geschenkt über, während Adam und Eva sich etwas haben wollen nehmen, was ihnen gar noch nicht zugestanden ist. Und dann sagt der Pharao, und das ist immer noch Anspielung auf 1. Mose 1 und 2, auf die ursprüngliche Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 41, Vers 40, sagt er, deshalb ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter, sagt der Pharao zum Josef. Mein ganzes Volk soll sich deinen Befehlen fügen, nur ich werde im Rang noch über dir stehen. Der Begriff Stellvertreter ist der gleiche Begriff, den Gott braucht oder wo Gottes Absicht ist mit dem Menschen, ursprünglich in der Schöpfung. Gott schafft den Menschen und sagt, du bist mein Stellvertreter, mein Abbild in dieser Welt. Und jetzt sehen wir, der Pharao sagt zum Josef, du bist mein Stellvertreter über ganz Ägypten. Und wenn du jetzt gelesen hast, das Buch, erste Buch Genesis, erste Buch Mose, und du an die Stelle ankommst, dann müsstest du jetzt denken, aha, so wäre das ursprünglich gedacht gewesen. Der Josef ist ein Bild dafür, wie Adam und Eva eigentlich Stellvertreter von Gott in dieser Welt hätten sollen sein. Versteht ihr, Gott bleibt Gott. Gott bleibt der König. Der Pharao bleibt der König. Der wird immer über dem Josef stehen. Aber so wie der Josef jetzt Stellvertreter vom Pharao ist in dem Ägypten, so wäre es ursprünglich die Idee gewesen, dass wir Menschen Abbild und Stellvertreter von Gott sind in dieser Welt. Der Josef der kommt ja dann Zeug über, da der Siegelring, wahrscheinlich ist, hat der Siegelring ein Bild vom Pharao drauf gehabt. Er war eben ein Abbild vom Pharao. Dann kommt er ein Zweisitzer über, man sagt nicht, Ferrari oder irgendwie so, Sportflitzer, Zweisitzer. Aber die Idee ist, oder der Punkt hier, der Josef ist ein Bild dafür, wie wir müssten die Stellvertreter von Gott in dieser Welt sein. Das wäre die Idee gewesen, die ursprüngliche von Gott. Und bis heute ist Weisheit ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir wollen, Stellvertreter, Abbild von Gott sein in dieser Welt. Und der Heilige Geist zeigt sich in unserem Leben nicht nur dann, wenn wir vielleicht in Zungen reden oder wenn wir eine spontane Heilung erleben oder wenn wir hier in einem Gottesdienst gute Gemeinschaft oder ein gutes Gefühl erleben. Der Heilige Geist zeigt sich besonders dann, wenn wir mit unserem Leben, mit unserem Job, mit unserer Arbeit, mit unserem Umfeld, wo wir drin sind, wenn wir das brauchen zum Wohl von anderen Menschen. Der Josef hat gerade mal schnell ein ganzes Volk gerettet, weil die Weisheit vom Heiligen Geist in ihm war. Und die Idee bei uns ist auch, dass wir mit unserem Job, mit unserer Arbeit, an dem Ort, wo wir wohnen, mit unserer Familie, die wir haben, mit unseren Freunden, die wir haben, dass wir dort können, Wort von der Weisheit, dass wir können, Lösungen, Ideen, Umgang mit Herausforderungen, den Leuten ins Leben hineinreden. Und dann ist das genauso ein Wirken vom Heiligen Geist. Dann ist das ein Wirken vom Geist, von der Weisheit durch uns durch. Jetzt die Szene von Josef vor dem Pharao, vor dem König von Ägypten, die hat eine Vorgeschichte, für die Geschichte schon kennen. Eigentlich ist das ja nur der Wendepunkt. Bis dort an hat Josef schon ganz viel erlebt. Er ist schon ganz einen Weg gegangen, der ihn ganz fest in die Tiefe geführt hat. Eigentlich eine Zeit hatte, in der er die Weisheit gelernt und geschenkt bekommen hat. Und ein wichtiger Aspekt bei der Weisheit ist das Treffen von guten Entscheidungen. Weisheit kommt in unser Leben hinein durch gute Entscheidungen. Und das Leben von Josef, finde ich, ist ein Prachtbeispiel für das. Wie gesagt, er ist verkauft worden als Sklave, ist er nach Ägypten gekommen, ist dort dann irgendwo in so einem grossen herrschaftlichen Haus hat er gearbeitet, ist dann relativ schnell der höchste Sklave geworden in so einem, weiss doch auch nicht, in einem Grossgrundbesitzer oder so. Und der Mann, der eigentlich sein Herr war, der hatte eine Frau gehabt. Also der hat Potiphar geheissen und seine Frau hat die Frau von Potiphar geheissen. Und dann heisst es etwas sehr Interessantes. Das ist übrigens, wenn ihr in der Bibel lest, müssen wir jetzt wieder zwei Kapitel zurück. 1. Mose 39, Vers 10, dort heisst es: Obwohl Potiphars Frau Josef Tag für Tag bedrängte, gab er nicht nach. Er ließ sich nicht von ihr verführen und schlief nicht mit ihr. Und in der Vorbereitung, was mich beschäftigt hat, ist der Ausdruck Tag für Tag. Also der Josef hat Tag für Tag die richtige Entscheidung getroffen. Das ist nicht nur eine einzige Situation gewesen, wo er es einmal richtig gemacht hat, sondern der Josef hat Tag für Tag die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wieder, diese Szene hat ganz viele Anspielungen auf den Sündenfall. Oder der Josef kommt Verantwortung über. Verantwortung über das ganze Haus von dem Potiphar. So wie Adam und Eva Verantwortung haben über den ganzen Garten Eden. Die Eva und Adam haben so eine verführerische Frucht gehabt vor sich, die da immer vor ihnen rumgebambelt ist. Der Josef hat auch etwas Verführerisches vor sich gehabt. Nämlich die Frau von Potiphar. Adam und Eva haben sich die Frucht genommen. Josef hat sich die Frau nie genommen. Das ist der grosse Unterschied. Es ist eine ganz gleich, ganz ähnliche Situation. Man hat Verantwortung. Man hat Verführerisches vor sich, wo man sich nehmen könnte. Aber der Josef, im Gegensatz zu Adam und Eva, nimmt sich das nicht, wo er hätte können sich nehmen. Weil, sind wir ehrlich, ich meine, der Josef hätte, wahrscheinlich hätte da gar nicht mehr gemerkt, wenn sich der Josef mal ein bisschen Spass eine gute Zeit mit der Frau von Potiphar gönnt hätte. Der Josef trifft Tag für Tag die richtige Entscheidung. Und das, dass er Tag für Tag im Kleinen die richtige Entscheidung trifft, führt dazu, dass er zu einem Mann wird, wo der Geist Gottes so viel Raum bekommt, wo der Geist der Weisheit so viel Raum bekommt, dass der Pharao irgendwann zu ihm wird sagen, du bist ein Mann, in dem der Geist Gottes lebt. Übrigens, der Josef wird zeigen, dass er immer wieder, auch in Bezug auf Frauen, in Bezug auf das Thema, gute Entscheidungen trifft. Der Josef wird nur eine Frau haben und zwei Söhne. Im krassen Gegensatz zu seiner eigenen Familie. Sein Vater hatte ein paar Frauen gehabt, seine Brüder hatten ein paar Frauen gehabt. Der Josef ist der Erste in dieser ganzen Reihe, wo der Teufelskreis durchbricht und nur eine Frau wird haben. Also da, auch das eine weise Entscheidung von Josef. Beim Josef sehen wir aber auch übrigens, dass all die weisen Entscheidungen, die er trifft, nicht immer dazu führt, dass er dem Leid aus dem Weg geht. Weil die Frau Potiphar, die ist anscheinend so tief davon, dass der Josef sie ablehnt, dass sie ihn dann fälschlicherweise beschuldigt und sagt, der Sklave hat mich versucht zu vergewaltigen. Und dieser Weg führt dann Josef noch tiefer bis ins Gefängnis. Also seht ihr, gute Entscheidungen zu treffen im Leben heisst noch nicht unbedingt, dass mir immer alles wird gut kommen und dass wir dem Leid in dieser Welt werden aus dem Weg gehen. Aber auf die lange Sicht führen die guten Entscheidungen im Leben dazu, dass wir weise werden und irgendwann sich das wird auszahlen in unserem Leben. Vielleicht nicht gerade morgen, vielleicht auch nicht gerade nächsten Samstag, aber auf die lange Dauer wird sich das auszahlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben. Auch für uns gilt, die vielen kleinen Entscheidungen in unserem Leben schaffen Raum für den Geist Gottes oder eben auch nicht. Schaffen Raum für den Geist der Weisheit und schenken uns mehr und mehr Weisheit. Ich habe es mal so formuliert, das ist mir eben noch wichtig. Jede Entscheidung in unserem Leben ist geistlich. Also hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Nicht nur die Frage, soll ich jetzt am Sonntagmorgen in die Kirche gehen, soll ich am Morgen noch ein bisschen Bibel lesen, wie viel soll ich beten? Das sind alles schon Fragen, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Aber alle anderen Fragen in unserem Leben sind auch geistlich. Alle Fragen, auch vom Alltag, was wir arbeiten und wo wir wohnen und wer wir heiraten und wie wir unser Geld brauchen und so weiter, das sind alles geistliche Fragen. Es gibt keine ungeistlichen Fragen. Dann machen wir manchmal so eine künstliche Trennung. Ja, ja, das sind jetzt geistliche Fragen, eben mit Killen und Bibeln lesen und beten und so. Und dann gibt es so die ungeistlichen Fragen, was ich mit meinem Geld mache und meiner Freizeit und mit meiner Ferien. Da kann ich ja dann schon entscheiden, wenn ich will. Aber Weisheit in unserem Leben ist, dass wir erkennen, dass jede Entscheidung in unserem Leben geistlich ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir uns entscheiden können. Zum Beispiel, wir können uns entscheiden, jeden Tag dankbar zu sein. Wir können uns entscheiden, vergebungsbereit zu sein. Wir können uns entscheiden, grosszügig zu sein. Wir können uns auch entscheiden, dass unsere Familie Priorität hat, vor unserem Job zum Beispiel. Wir können uns entscheiden, dass wir weniger aufs Handy schauen. Wir können uns entscheiden, dass wir uns Zeit nehmen für Gott. Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen können. Und all die Entscheidungen sind geistlich. All die Entscheidungen führen dazu, ob wir mehr Raum schaffen in unserem Leben für den Heiligen Geist. Mehr Raum für Weisheit oder auch ein bisschen weniger. Das ist ein ganz wichtiges Thema im Leben von Josef. Er trifft immer wieder die richtigen Entscheidungen. Es ist noch ein zweites wichtiges Thema im Leben von Josef und von dem Thema von der Weisheit sind die Worte. Worte sind ein Weg, wie wir weise sein können. In dieser Szene dort, wo der Josef im Gefängnis ist, also am Tiefpunkt, wahrscheinlich geht es ihm auch nicht so gut. Hat es eine interessante Szene, lesen wir Folgendes von seinem Umgang mit anderen Gefängnismitgefangenen. Dort heisst es, als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam und bemerkte, wie niedergeschlagen sie waren, fragte er sie, warum seht ihr heute so bedrückt aus? Man stellt euch vor, irgendwo im Gefängnis, in einem Loch in Ägypten, kommt einer und sagt, hey, du hast nicht so gut geschlafen. also was beschäftigt dich? Und ich finde das so eine schöne Szene, weil nachher, also der Josef redet da mit zwei Männern, das sind Angestellte vom Pharao, die haben die Gründe gehabt, warum sie ins Gefängnis kommen. Und der Josef redet mit ihnen und die erzählen ihm auch einen Traum. Und der Josef ist so mit dem Heiligen Geist, mit Gott verbunden, dass er auf Gott lässt und vom Heiligen Geist Antworten bekommt oder die Auslegung, was die Männer geträumt haben. Beim einen Mann ist es so, dass er nachher wieder eingesetzt wird beim Pharao. Also es kommt gut raus. Beim anderen kommt es nicht so gut raus, dann wird der Kopf abgeschnitten. Das war jetzt nicht so eine gute Nachricht für den. Und trotzdem hat der Josef das bekommen und weitergegeben. Aber spannend ist, dass die Prophetie, könnte man sagen, die kommt der Josef über, weil er aufmerksam war. Weil er Mitgefühl hatte mit diesen zwei Männern. Er hat gesehen, dass sie etwas beschäftigt. Und das war der Auslöser, dass er nachher die Prophetie bekommen hat. Auch da wieder ist interessant, der Kontext. Wieder, wir sind nicht in einem Gottesdienst, wir sitzen nicht in einem Gebetstreffen da, nicht irgendwie in einem religiösen Kontext. Wieder, es ist Gefängnis. Und in diesem Kontext kommt der Josef eine Prophetie über, eine Auslegung für die Träume, die beiden Männer hatten. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Prophetisch reden heisst nicht nur, dass ich irgendwie in einem Gottesdienst jemandem etwas sagen kann oder wenn wir gerade ein Gebetstreffen haben oder dass ich aufstehen muss und sagen, Gott redet, Pünktli. Sondern ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ein Freund, eine Freundin, ein Arbeitskollege oder irgendjemand im Umfeld in einer schwierigen Situation ist und ich mir die Zeit nehme zum Hören und dann vielleicht dem Mensch nur schon eine Ermutigung geben oder für ihn beten oder ihm vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag zeigen oder ihm einen möglichen ersten Schritt aufzeigen. Das ist schon prophetisches Reden. Weil man die Weisheit von Gott ins Leben von jemandem hineinredet. Weil man die Weisheit von Gott in eine Situation hineinredet. Was ist das anders als prophetisches Reden? Und das muss nicht irgendwo in einem religiösen Kontext sein. Das muss nicht mit vorne dran an, ja, ich habe eben auf Gott gelassen und der hat mir gesagt, sondern wir können es einfach sagen. Und das ist schon prophetische Wort in die Situation von jemandem hineingeredet. Prophetisches Reden muss gar nicht mit religiösem oder christlichem Kontext etwas zu tun haben. Sondern da ist es ganz alltäglich, ganz etwas Normales. Die Ägypter übrigens, die sind ja nicht in dem Sinn gläubig gewesen. Und trotzdem redet der Josef die Weisheit von Gott in ihr Leben hinein. Und das will ich uns einfach auch mitgeben. Wir können mit unseren Worten unglaublich viel bewirken. Viel Gutes, aber halt auch viel Schlechtes. Und prophetisches Reden heisst, dass wir Klarheit in eine Situation reden. Und ich wünsche mir, dass wir alle so verbunden sind mit dem Heiligen Geist, dass wir in Situationen können, weise Worte hineinreden. Dass wir vielleicht Ideen oder Lösungen bringen können. Dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir mit Leuten zu tun haben, dort in unserer Nachbarschaft, wo wir sind. Auch wenn die Leute vielleicht nicht einmal wissen, dass wir gläubig sind. Aber dass wir die Weisheit von Gott in die Welt, in unser Umfeld hineinreden. Ich glaube, das ist so mega nötig. Und dann ist es vielleicht nicht so wie beim Pharao und beim Josef, dass dann, oder der Pharao hat zu Josef gesagt, ich sehe, in dir lebt der Heilige Geist. Das wird vielleicht bei uns nicht sein. Da wird vielleicht nicht die Nachbarin sagen, ja, das stimmt, ich sehe, dass in dir der Heilige Geist lebt. Aber deine Nachbarin wird vielleicht sagen, weißt du, wenn ich mit dir rede, das tut einfach immer so gut. Und du hast immer so Ideen, wie wir das lösen können. Und du hast immer so, du verstehst mich oder du tust mich ermutigen oder du bleibst mit mir dran und so weiter. Das ist alles Ausdruck davon, dass Leute in uns den Geist Gottes, den Geist der Weisheit sehen. Und das geht auch ganz normal im Alltag. Das geht ganz einfach, das geht ganz auch im Kleinen. Ja, das ist die Szene, die ich euch mit reinnehmen wollte. Das fasziniert mich. Hat mich sehr fasziniert, der Pharao, wo in dem Josef den Geist von Gott, den Heiligen Geist, sieht am Berg. Aber das war erst der Anfang. Über Jesus sagt der Paulus einmal in einem seiner Briefe, in Kolosser 2, und mit dem möchte ich abschliessen. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit unter Erkenntnis verborgen. Wenn der Josef schon eindrücklich war, Jesus war noch so viel mehr. In Jesus sehen wir, wie das Leben von Gott, ein Leben von der Weisheit, wirklich würde und könnte aussehen. Und in Jesus lebt der Geist der Weisheit in voller Fülle. In seinem Leben sehen wir, was es bedeutet, ein Leben zu führen, das prägt ist vom Heiligen Geist. Und erstaunlich ist die Verheißung von Jesus. Er sagt, der Heilige Geist, der in mir lebt, den dürft ihr auch bekommen. Also die Fülle der Weisheit, die in Jesus war, die darf auch in uns leben. Und wir alle können so wie kleine Josefs werden. Alles Männer und Frauen erfüllt vom Geist der Weisheit, wo anderen wieder die Weisheit auch weitergeben können. Und zwar, weil wir Abbilder, Stellvertreter von Gott in dieser Welt sind. Wir dürfen mal vorkommen von der Band, genau. Voraussetzung. Es gibt einfach eine Voraussetzung, dass wir dürfen oder dass wir können, so Menschen von der Weisheit sein. Ich glaube, die Voraussetzung ist, dass wir in der Nähe von Jesus bleiben. Wir müssen in unserem Leben immer wieder den Raum schaffen. Ich sage das immer wieder. Raum schaffen für den Heiligen Geist. Raum schaffen für sein Wirken. Und ich glaube, das machen wir eben gerade durch tägliche, wiederkehrende, kleine Entscheidungen. Versteht ihr? Die grossen Entscheidungen in unserem Leben sind im Fall gar nicht so wichtig, wenn wir die tausend kleinen Entscheidungen von unserem Leben auf Jesus hinmachen. Ich habe mit einem Zitat angefangen von Tim Keller über Weisheit. Ich ändere auch mit einem. Er hat gesagt, der Weg der Weisheit ist nicht der Weg der schnellen Lösungen und dramatischen Wendungen. Es ist der Weg des langen Trainings und der Disziplin. Und vielleicht zucken jetzt ein paar zusammen, wenn man den Begriff Disziplin im Zusammenhang mit Jesus hört. Aber ich werde ein bisschen entspannen und sagen, Disziplin kommt vom Lateinischen, das heisst Schule und Lehre. Und es geht darum, dass wir das Leben lang lehren von Jesus, wo der Geist von der Fülle, der Geist von der Weisheit in sich hat. Ein Leben lang lehren, die richtigen, kleinen Entscheidungen zu treffen. Und schaut, jetzt kommt so ein bisschen die Sommerzeit. Und vielleicht wird es für dich auch ein bisschen ruhiger. Vielleicht hast du Ferien, vielleicht hast du ja schon, bist schon mit drin in deinen Ferien. Aber so eine Sommerzeit kann ein Moment sein, wo wir uns wie einmal wieder ein bisschen draus nehmen und uns die Frage stellen, lebe ich weise? Treffe ich solche Entscheidungen in meinem Leben, dass sie mich näher zu Gott bringen? Treffe ich solche Entscheidungen in meinem Leben, dass es mehr Raum schafft für den Heiligen Geist? Oder was treffe ich eigentlich für Entscheidungen in meinem Leben? Und ich möchte euch die Frage einfach mitgeben. Für die Sommerzeit. Lasst uns ein bisschen auf unser Leben schauen. Und schauen, wo unser Leben herführt. Mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und lasst uns neu ausstrecken nach dem Geist der Weisheit. Und wer es noch ein bisschen praktischer möchte haben, ich habe euch einen Buchtipp. Vielleicht kannst du mir die Folie einblenden, wenn du sie gerade findest. Es ist ein dünnes Büchlein von Johannes Hartl. Und wer jetzt denkt, oh, Johannes Hartl, mega kompliziert. Ja, er hat Bücher, die recht kompliziert sind. Aber da gibt er sich jetzt echt Mühe, ein relativ einfaches Büchlein zu schreiben. Die Kraft eines fokussierten Lebens. Er hat nur irgendwie 130 Seiten. Und er stellt dort die Frage, was braucht es, damit mein Leben wieder neu fokussiert wird. Auf Gott hin. Und er hat ganz viele gute Fragen auch und gute Ideen, wie man das machen kann. Es ist übrigens auch nicht so mega christlich. Also vielleicht eignet sich es auch jemandem zu schenken, auch im Umfeld. Und ich möchte euch einfach einladen, egal wie ihr das macht über den Sommer, aber dass ihr euch die Zeit nehmt und neu unser Leben ausrichtet auf den Gott, auf den Geist der Weisheit. Uns neu überlegen, welche Entscheidungen treffen wir, welche Worte brauchen wir und neu Raum schaffen für den Geist der Weisheit. Weil nicht nur wir brauchen den, unsere Welt rundherum braucht so viel Weisheit. Das ist das, was wir brauchen in unserer Zeit. Nicht noch mehr Wissen, von dem haben wir langsam genug. Was wir brauchen, ist mehr Weisheit. Wissen, was richtig ist in unserem Leben. Und ich werde jetzt einfach noch beten, Und ihr dürft einfach auch sitzen bleiben und eure Hände vielleicht auftun oder eure Gedanken auftun. Und ich möchte einfach beten und den Heiligen Geist dich einladen. Danke, dass wir uns die Weisheit, die du schenkst, nicht nehmen müssen, sondern danke, dass wir darum bitten dürfen. Heiliger Geist, wir bitten, dass du Weisheit schenkst in unser Leben. Dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass du uns hilfst, Tag für Tag die Entscheidungen zu treffen, die uns näher zu dir bringen. Tag für Tag die Entscheidungen zu treffen, die Raum schaffen für dein Wirken, für deine Kraft, Heiliger Geist. Und danke, dass das ganz kleine Entscheidungen sind, aber dass die kleinen Entscheidungen in unserem Leben grosse Auswirkungen werden haben. Und da bitte ich dich, dass du jedem von uns zeigst, was das für unser Leben bedeutet. Komm, Heiliger Geist, füll du jetzt gerade den Raum mit deiner Gegenwart, mit deiner Atmosphäre. Du bist nicht ein Geist, der treibt, nicht ein Geist, der uns müde macht, sondern du bist der Geist, der uns erquickt, erfrischt, Kühle schenkt an diesem warmen Tag. Und ein Geist, der uns die richtigen Entscheidungen zeigt. Darum bitten wir dich. Amen.